Heute mit der Musikerin und Komponistin Julia Kautz.
Man kommt ja dann natürlich auch komplexer, wenn man eben nur mit so extremen Jahrhunderttalenten eigentlich unterwegs ist. Aber ich habe damals schon gelernt, und das ist auch heute was, was mir total hilft, auch eben was Social Media betrifft, man darf sich nicht vergleichen. Vergleichen ist einfach Gift. Und dass man als Künstler oder Künstlerin eigentlich, also das Wichtigste ist, eine Persönlichkeit zu haben und die auch zu zeigen und irgendwas zu finden, was einen außergewöhnlich macht.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Wie ihr wisst, habe ich letztens den ersten Redfield-Podcast live aufgenommen. Was mir dabei aufgefallen ist, nicht nur bei uns sind die Produkte von unserem Werbepartner König & Meyer beliebt und bewährt, zum Beispiel in Form der absolut stabilen Mikrofontischstative, die wir hier verwenden, auch die Stative für die Licht- und Tontechnik, die anderen Mikrofonstative, die da von der Bühnentechnik verwendet werden, die kommen alle von König & Meyer. Die Firma sitzt in Baden-Württemberg, bietet Produkte made in Germany und mit einer 5-jährigen Produkt- sowie 10-jährigen Ersatzteilgarantie. Wenn ihr also demnächst entsprechendes Zubehör fürs Studio, die Bühne, Homeoffice oder den Proberaum braucht, dann denkt an König & Meyer. Ich freue mich heute, Julia Kautz im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Julia war jahrelang Chefreporterin der Bravo und ist als Sängerin sowie Komponistin aktiv, unter anderem für Max Mutzke, Vincent Weiss oder Vanessa Mai, und hat sicherlich die ein oder andere Anekdote heute für uns dabei. Ich freue mich, dass sie Zeit hat. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich beschäftige mich ja immer sehr viel mit den Leuten, die hier so zu Gast sind. Bei dir ist es relativ offensichtlich, du stammst aus Österreich. Ich musste da wieder viel lernen. Du stammst aus Wiener Neustadt. Das hat mit Wien jetzt nicht so viel zu tun, wie ein ignoranter Deutscher denkt. Das ist tatsächlich 50, 60 Kilometer von Wien südlich gelegen. Aber da stammst du her, ne?
Genau, und es ist lustig, dass du es ansprichst, weil jemand aus Deutschland denkt immer, es ist die Wiener Vorstadt, also es gehört quasi zu Wien. Es ist nicht weit entfernt von Wien, wie du sagst, aber es gehört nicht zu Wien.
Ja, ja, genau. Dieser Podcast ist ja nicht nur ein Musikbranchen-Podcast, sondern ich versuche auch immer wieder kleine, lehrreiche Dinge mit einfließen zu lassen. In erster Linie natürlich lehrreich für mich oder, ein bisschen entblößend. Naja, aber genau, Wiener Neustadt, wie groß ist Wiener Neustadt?
Oh mein Gott, jetzt fragst du mich was.
So ungefähr.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele Einwohner da sind. Ich bin ganz schlecht mit Zahlen.
Ah, okay.
Aber es ist nicht so klein. Es ist schon eine größere Stadt.
Ja. Okay, gut. Da bist du aufgewachsen. So als Background, wenn man das so mitkriegt, du bist so Musikerin durch und neu durch. Du bist schon als Kind quasi singend durch die Gegend gelaufen, ne?
Ja, ich habe alle damit genervt. Ich habe meinen Eltern so mit 5, 6 so einen Kassettenrekorder geklaut, so einen kleinen.
Ja.
Und habe lustigerweise damals natürlich komplett ohne zu wissen, dass das jemals ein Beruf werden könnte. Da denkt man ja in dem Alter noch nicht mal drüber nach, ist ja klar.
Ja.
Bin ich rumgelaufen und habe Geschichten, Kindergeschichten mit Melodien da eingesungen. Also es war mir immer offensichtlich ein Bedürfnis, Geschichten mit Melodien zu erzählen.
Ja. Okay. Wie ging es dann so für dich weiter? Du bist aufgewachsen und bist dann aber auch zum Journalismus gekommen. Ich glaube, erst bei Zeitungen oder auch Magazinen in Österreich.
Mhm.
Wie waren da so die ersten Schritte und wie kam es dazu?
Also ich habe halt immer Musik gemacht, ne? Ich fange erstmal so an und hatte irgendwie tausende Bands und Gesangsunterricht und irgendwie Klavier und Gitarre, und ich wusste eigentlich immer, dass ich Musikerin werden will oder bin. Das Problem war nur damals eben in Wiener Neustadt, dachte man so, ja, das ist ja eben kein Beruf. Naja, und dann wie hat sich das denn ergeben? Ich kann es gar nicht mehr sagen. Ich bin in den Journalismus tatsächlich reingestolpert. Und das ging los bei einer kleinen Lokalzeitschrift oder Zeitung, die Nönn, in Wiener Neustadt. Und da habe ich dann damals so Lokalbands interviewt und bin so zu kleinen Bandcontests gefahren und so. Und ja, dann irgendwann wurde es immer größer. Das war dann der Rennbahn-Express, für den ich geschrieben habe, die österreichische Bravo. Und dann News, das ist so ein Mittelding aus Spiegel und Stern vergleichbar. Und dann hat mich tatsächlich schon die Bravo abgeworben. Also da war ich ganz, ganz jung, wirklich so gerade Anfang 20 geworden. Hat die Bravo gesagt, magst du nicht für uns durch die Weltgeschichte fliegen und Bruno Mars, Katy Perry und Lady Gaga interviewen, wen es halt da schon so gab. Und dann war das natürlich ein totaler Traum. Und dann habe ich so mit Anfang 20 gesagt, klar, ich will zwar Musik machen, aber natürlich in der Musikbranche arbeiten und große Stars zu interviewen, ist ja auch total aufregend und rumzureisen. Und dann habe ich gesagt, ja, das machen wir.
Aber wenn ich das richtig gesehen habe, hast du ja schon in Österreich, wo du noch gar nicht bei der Bravo warst, auch schon Stars interviewt, oder?
Genau, eben für dieses Magazin News. Ja. Das war aber so ein Erwachsenenmagazin und da habe ich dann natürlich so andere Leute, so wie Sting oder Phil Collins war mein allererstes Interview, das weiß ich noch ganz
genau. Ach krass, das allererste Interview, Phil Collins.
Das war mein also erstes Star-Interview. Ja. So, vorher waren es halt lokale Bands und dann war es plötzlich Phil Collins. Ich weiß noch, im Hotel Sacher war das in Wien. Das war sehr, sehr aufregend, aber er war sehr, sehr nett. Und für die Bravo waren es dann natürlich jüngere Stars.
Ja, wie geht man als junger Mensch daran? Wenn man auf einmal, also Phil Collins ist ja irgendwie viel größer geht's nicht oder viel bekannter geht's nicht. Wie bist du damals mit Anfang 20 da rangegangen? Ist das dann so diese jugendliche Naivität, mit der man einfach sagt, komm, was soll schon schief gehen oder?
Ja, ich glaube, genau das war's. Ich war damals total jung und wild und habe da versucht, gar nicht so viel drüber nachzudenken. Also klar, ab und an wurde es einem bewusst, okay, krass, das war jetzt eine Legende, die man gerade interviewt hat, das schon. Aber es war wirklich so, ich bin da reingestolpert. Ich weiß sogar noch, dass ich am Vorabend vor dem Phil Collins Interview auf irgendeiner Aftershow-Party versumpft bin und ziemlich verkatert war und wenig geschlafen hatte, das weiß ich noch. Und das Lustige ist auch, das war so meine Erfahrung in den ganzen Jahren, je größer der Star, desto netter eigentlich. Mhm. Also gerade so ganz, ganz große Legenden, wie Phil Collins sind, unfassbar zuvorkommend, charmant und nett. Und dann auch gerade zu so einem jungen Mädel. Ich hatte immer das Gefühl, die haben sich so gefreut, oh, da kommt mal frischer Wind und es ist irgendjemand Neues und Junges. Und das waren schon spannende Erfahrungen.
Okay. Und dann habe ich noch gelesen, du hattest ein Interview mit David Gann von Depeche Mode. Da braucht es aber so zwei Anläufe und das ist, musst du mal erzählen, wenn die Geschichte so stimmt, eigentlich ganz witzig ist.
Ich glaube, es waren sogar mehr Anläufe. Ich krieg's gar nicht mehr hin, aber es war irgendwie so, ich hatte einen Phoner, also ein Telefoninterview mit ihm und er hat irgendwie zu einer falschen Zeit angerufen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an der Zeitverschiebung lag oder irgendwas falsch weitergegeben wurde und er hat immer wieder, und ich glaube, es waren sogar 3-4 Mal, zu einer falschen Zeit angerufen und ich weiß noch, ich stand zum Beispiel gerade im Supermarkt in der Kasse, plötzlich ruft er an und ich war so, I'm sorry, ich kann gerade nicht, können wir später reden. Und er war jedes Mal total nett und irgendwann fand das auch schon total witzig, weil er sich auch erinnern konnte, dass er mich schon ein paar Mal angerufen hat und ich nie konnte. Und einmal war ich sogar ganz peinlich, war ich in der Badewanne gerade und dachte, war so, oh nein, das ist furchtbar, ich kann es ja nicht aufzeichnen und gleich. Und eigentlich total witzig so im Nachhinein. Voll. Aber es hat am Ende stattgefunden und es war ein total schönes, sehr deepes Interview. Also da ging es auch sehr um psychische Probleme und ich habe es immer geliebt, eben auch Deep Talk mit den Leuten zu machen. Also wirklich nicht nur über die Musik zu quatschen, das muss man natürlich auch immer, das ist ja auch spannend. Aber ich wollte immer wissen, wie die Personen ticken.
Ja. Okay, jetzt hast du das gerade so relativ im Schnelldurchgang erzählt, dann bist du zu Bravo gekommen. Wie bist du denn zu Bravo gekommen? Das ist ja im Grunde genommen, glaube ich, also auch damals sicherlich noch eins so der größten, das größte Jugendmagazin schlechthin, so, ne?
Ja, vor allen Dingen zu dieser Zeit damals, ne? Da war das einfach, da war das Internet und Social Media noch nicht so groß und da war Bravo einfach immer noch das Ding, wenn man sich für Stars interessiert hat. Einfach.
Genau, ja.
Und es war ganz lustig, ich war bei einem Interview mit Britney Spears in Paris und da gab es eben auch eine Aftershow-Party, weil das so ein Showcase war und da habe ich eine Reporterin von der Bravo kennengelernt und mit ihr gefeiert. Man sieht, das Feiern ist ganz wichtig in der Musikbranche, das ist zum Connecten gar nicht schlecht. Und mit ihr habe ich auf den Tischen getanzt und wir hatten irgendwie eine wilde, tolle Aftershow-Party. Und dann hat sie gesagt, du bist richtig cool und du hast irgendwie Biss und du bist irgendwie, ich habe das Gefühl, mit dir hätte man jede Menge Spaß, du musst zur Bravo. Und wirklich, ich habe es gar nicht ernst genommen, ich war so, ja, ja, klar. Und am nächsten Tag hat mich Alex Gernand angerufen, der damalige stellvertretende Chefredakteur von der Bravo, und hat gesagt, ja, wir wollen dich unbedingt kennenlernen, komm bitte nach München. Und wirklich, das war dann so, ich kam so dem Vorstellungsgespräch, wurde sofort eingestellt und bin dann 5 Tage später nach München gezogen. Das weiß ich noch, das war so eine richtige Nacht- und Nebelaktion. Über Nacht quasi hierher gekommen und bei der Bravo angefangen.
Damals ging das anscheinend noch. Mit dem Wohnraum in München.
Nee, ich habe 3 Monate im Hotel gewohnt, weil ich keine Wohnung gefunden habe. Aber das hat zum Glück die Bravo bezahlt.
Ah, okay. Ach krass, ja. Wie bist du denn dann angefangen? Also was hast du dann da gemacht? Weiter dann auch Interviews und Redaktion?
Genau, also ich war natürlich am Anfang noch nicht direkt Chefreporterin, aber war eben Reporterin und habe damals einfach schon die großen internationalen Stars betreuen dürfen, das was mich sehr, sehr gefreut hat und es war unglaublich spannend und dann hat sich's natürlich immer mehr gesteigert und dann wurde ich Chefreporterin. Ich habe auch Bravo Web TV moderiert, so eine tägliche Sendung im Internet. Und ja, es war halt total spannend, weil wie gesagt, man ist die ganze Zeit rumgereist und einfach für ein 10-Minuten-Interview mit Beyoncé ist man nach L.A. geflogen, so, ne? Und das ist natürlich, im Nachhinein muss ich auch sagen, wahnsinnig anstrengend. Also mit Anfang 20 ist das alles okay. Heute würde ich sagen, okay, wow, für ein 10-Minuten-Interview nach L.A. ist natürlich krass. Aber es war auch wirklich so, damals hat jeder auch wirklich für die Bravo den roten Teppich ausgerollt. Da hieß es auch, Beyoncé gibt niemanden in ganz Europa ein Interview oder zumindest in ganz Deutschland, sagen wir es mal so, aber der Bravo, weil die Bravo halt echt einfach total wichtig war. Und dann wurde man eingeladen, hat in Luxushotels gewohnt und fantastische Interviews geführt.
Das stellen wir ein bisschen einerseits absurd vor, aber auch andererseits, das klingt ja so, du sagst, der Bravo wird der rote Teppich ausgerollt, du kommst da an, du machst das einzige Interview, du bist was Besonderes und dann triffst du jemanden, der oder die quasi noch viel besonderer sozusagen ist. Das stelle ich mir sehr skurril sehr absurd für einen selber vor.
Ja, total. Und wie gesagt, es gibt schon wirklich also Momente, wo ich auch weiß, da war ich natürlich auch aufgeregt und sehr, sehr ehrfürchtig. Also gerade Beyoncé zum Beispiel, die saß dann wie so eine Göttin, so ungeschminkt auf der Couch, das weiß ich noch, in so einem weißen Kleid. Und ich fand die halt immer schon toll. Und dann war ich nur so, oh, das ist jetzt Beyoncé, hi. Und auch sie war sehr, sehr nett. Eine lustige Anekdote dazu übrigens noch, gerade bei so amerikanischen Stars musste ich immer die Nackten aus der Bravo rausreißen. Es gibt ja immer diese Dr. Sommer-Seiten und da sind ja immer auch Nackte drin. Und das fanden Amis total nicht witzig, dass da natürlich nackte Teenager drin sind. Okay. Die haben diesen Aufklärungsgedanken so gar nicht verstanden. Und dann war es tatsächlich immer so, dass ich, bevor ich in den Flieger gestiegen bin, die Nackten entfernt habe.
Okay, interessant, ja. Aber ist es dann nicht so, klar, du hast das so gesagt, quasi so ein bisschen jugendliche Naivität vielleicht. Irgendwann kann ich mir vorstellen, dass man dann schon so ein bisschen drüber nachdenkt oder dann so rangeht und sagt so, es wird einem bewusster, was man tut. Und irgendwie hat man dann auch so den Anspruch, dass man vielleicht auch irgendwie immer mal wieder so neue Sachen aus den Leuten so rauskitzelt. Könnte man da mal ins Grübeln, weil ich kann mir das, also wie waren da so deine Tricks? Ich stelle mir das total schwierig vor, mit Leuten Interviews zu machen, die, keine Ahnung, schon vorher 20 Interviews gemacht haben.
Total, und genau das war auch immer mein Anspruch und ich glaube am Ende auch das Erfolgsrezept. Also ich hatte eben keine Lust, diese Fragen zu stellen, die jeder stellt. Ich habe mir immer vorher schon eigentlich überlegt, wo will ich hin? Und ich war auch vielleicht manchmal im Nachhinein ein bisschen sehr mutig und sehr unverschämt. Also ich habe immer sehr, sehr viele private Fragen gestellt, hab's aber eben meistens auch sehr, sehr schnell geschafft, irgendwie mit den Menschen zu bonden. Also ich zum Glück irgendwie hat das ganz oft geklappt, dass ich da relativ schnell in so eine tiefe Ebene reingerutscht bin, eben aber durch diese krassen Fragen teilweise, glaube ich. Und dann sind die Leute erstmal so überrascht und überrumpelt und finden es dann aber auch cool, dass es mal eine andere Frage ist. Und das war immer mein Anspruch und das war auch der Anspruch unseres Chefredakteurs, komm mit einer Geschichte nach Hause, die noch keiner auf der ganzen Welt gelesen hat. Und da habe ich immer
Stell mir vor, dass da aber dann auch ein erheblicher Druck auf einem lastet.
Da muss ich zugeben, der war richtig krass. Ja. Also wir hatten dann manchmal vor diesen Redaktionskonferenzen richtig Angst, weil es eben hieß, ja, wir brauchen eine weltexklusive Geschichte heute von Justin Bieber. Wer hat sie? Die wirklich noch nicht im Internet.
Stell mir fast unmöglich vor über Leute, die quasi in der Öffentlichkeit ja leben.
Es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Aber es ist, glaube ich, immer auch so eine Frage des Zugangs. Mhm. Also natürlich kann man nicht immer das Rad neu erfinden, aber man kann immer von der anderen Seite nochmal drauf gucken, von der vielleicht noch niemand geguckt hat. Und das hat dann schon immer geklappt, aber der Druck war natürlich groß, das gebe ich zu.
Okay. Was hast du gemacht, wenn es Leute gab, die eher fast gar nichts gesagt haben?
Du meinst die Kollegen, meinst du dann?
Nee, die Leute, die du interviewt hast.
Ach so. Das gab es natürlich auch. Also es gab zum Beispiel, ich hatte zwei nicht so schöne Interviews, da erinnere ich mich auch immer dran. Avril Lavigne war zum Beispiel extrem zickig und hat immer nur Ja und Nein geantwortet. Und ich weiß noch, das war sogar so, also die war halt super jung, die war 16. Ja. Und die war auf Tour und dann hatte ich ihr Interview an ihrem 16. Geburtstag. Und auch da habe ich mir natürlich überlegt, so was kann man ihr denn Gutes tun? Und ich kam mit einer Geburtstagstorte angereist und habe ihr Happy Birthday gesungen, als ich reingekommen bin und dachte, damit habe ich schon ein Stein im Brett. Aber irgendwie fand sie das alles auch irgendwie nicht cool und ich glaube, sie war einfach stinksauer, dass sie am Geburtstag arbeiten musste. Und dann hat die wirklich auf jede Frage Yes und No geantwortet und richtig sauer in die Ecke geguckt und war halt bockig. Also die war halt schon, ja, ihrem Image entsprechend ein kleiner Rockstar. Okay, und ähnlich war es tatsächlich mit Kylie Minogue. Da war ich auf die habe ich mich sehr gefreut, weil ich als Kind schon Kylie Minogue Kassetten auch hatte und so. Und dachte so, oh mein Gott, Kylie Minogue, wie cool. Die war auch ein bisschen zickig.
Verstehe, okay. Ach krass, ja, gut, ja, da muss man dann mit umgehen, ne?
Und irgendwie da noch was. Da muss man auch mit umgehen.
Ja. Was hast du dann über Avril Lavigne geschrieben?
Ich glaube, wir waren dann sogar so frech und haben das ganz genauso beschrieben, wie es war.
Ah, okay.
Dass sie einfach keine Lust hatte und eigentlich genauso ist, wie ihr Image ist. Sie ist halt wild und jung und hat nicht immer Lust auf Interviews und was auch verständlich ist als Teenager. Und ich glaube, ich habe da so ein bisschen drauf rumgeschrieben dann.
Okay. Was könntest du denn so im Nachhinein quasi jetzt Musikerinnen und Musikern mit auf den Weg geben? Oder was hast du vielleicht auch gelernt, so an Tipps oder Tricks, wenn man interviewt wird? Also was so Umgang angeht oder auch den Umgang mit der Öffentlichkeit oder mit Interviews. Gibt es da was, wo du gesagt hast, ja, das kriegen die immer gut hin, das sind gute Tipps?
Naja, was ich mir selber, natürlich dadurch, dass ich super viele Interviews von der anderen Seite geführt habe, weiß ich natürlich generell, wie es funktioniert und was das Gegenüber natürlich gerne hören möchte. Viele Details, viele Emotionen, das ist ganz klar. Mhm. Trotzdem würde ich jedem mitgeben, und das habe ich auch eben von den großen Stars gelernt, obwohl sie es auch sehr oft eben gebrochen haben und nicht gemacht haben. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich im Vorhinein selber überlegt, was möchte ich den Preis geben und was nicht, dass man so seine persönlichen Grenzen irgendwie für sich festlegt. Genauso wie bei Social Media. Da ist zum Beispiel, ich bin super offen bei Social Media und wahnsinnig, ja, also ich gebe sehr, sehr viel Preis, aber zum Beispiel meine Familie halte ich weitestgehend raus. Ja. So, und da gibt's halt so ein paar Zonen, wo ich sage, darüber werde ich niemals sprechen und das möchte ich auch nicht zeigen, weil so ein bisschen was möchte ich mir privat halten. Und ich glaube, die meisten Stars machen das auch, aber natürlich, wenn man sie mit Tricks so ein bisschen psychologisch ins Gespräch verwickelt, dann rutscht ihnen halt auch mal was raus.
Ja, okay, verstehe.
Ist nur menschlich.
Ja. Und gibt's dann auch so Stars, die dann so politikermäßig, du stellst eine Frage und dann erzählen die einfach was völlig anderes, also aber was sie sozusagen promoten wollen oder so, ne? Gibt's das dann auch?
Das gibt's auch, aber das habe ich dann tatsächlich auch manchmal angesprochen. Da habe ich dann gesagt, ja, das ist cool und keine Sorge, ich mache auch Promo für deine Single. Ja. Aber gib mir was Menschliches.
Okay.
Und das haben die dann auch verstanden.
Okay, ja, es ist natürlich auch immer so ein Geben und Nehmen, gerade wenn man dann für die Bravo, für so ein großes Medium arbeitet, da wollen sie ja auch sicherlich dann stattfinden. Okay, ja, verstehe. Ja, wie gesagt, ich stelle mir das sehr absurd vor, du hast es ja auch beschrieben, man fliegt um die Weltgeschichte für ein Interview. Wie fühlt man sich da als junger Mensch?
Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich fand es natürlich wahnsinnig beeindruckend und war natürlich am Anfang wirklich geflasht von diesem Job. Ja. Und dann hat man auch noch am Anfang, also direkt gleich richtig gut verdient. Also ich habe so gemerkt, alle meine Freunde haben studiert und ich hatte plötzlich so einen krassen Job und war so im Jetset und habe gut verdient. Und natürlich auch, das war damals natürlich auch viel einfacher so als Musikerin jetzt, ne? Also jetzt bin ich ja selbstständige Musikerin, mal hat man Geld, mal nicht. Damals mit Anfang 20 war ich eigentlich voll gesettelt und voll dabei und hatte einen Job, zu dem alle gesagt haben, boah. Und das Krasse ist auch, ich habe ja selber gesagt, boah, und ich habe so viele Jahre unfassbar gerne gemacht. Ja. Bei mir war dann nur so, dass ich irgendwann gemerkt habe, es ging mir seelisch nicht mehr gut, weil ich ja selber Musik machen wollte und diesen krassen Traum hatte. Ja. Und in meiner Welt war es ja dann so, ich habe mich ja nur mit Stars umgeben, musst du denken. Und das ist ja dann immer so, ich habe meine Aufmerksamkeit quasi nur dahin gerichtet und irgendwann, auch wenn es kompletter Blödsinn ist, weil es ist so ein kleiner Prozentsatz der Menschheit, der so ein Weltstar ist, aber in meiner Welt war es so, ja, alle rund um mich sind Stars und alle haben es geschafft. Und ich darf immer nur drüber schreiben, wie gut der Kuchen schmecken mag und ich will aber selber essen. Und das war dann auch irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ich muss alles auf eine Karte setzen. Ich komme hier gerade von einem Interview mit Lady Gaga. Ich weiß noch, da habe ich einen Heulkrampf im Flieger bekommen. Und es war eigentlich ein fantastisches Interview und eigentlich war alles gut. Aber irgendwie wurde mir immer mehr bewusst, ich muss meine eigenen Träume leben und nicht immer nur über die Träume anderer schreiben.
Stell ich mir gleichzeitig aber auch sehr schwierig vor, sich zu motivieren, was zu machen oder sich selber so wertzuschätzen, ne? Dass man sagt so, ja klar, ich bin ja auch gut oder so, ne? Also das, ich finde, wenn man quasi den ganzen Tag mit so talentierten Menschen zusammenarbeitet, dann stellt man sich dann selber vielleicht die Frage, naja, also sollte ich jetzt ein Mikrofon singen oder eine Gitarre in die Hand nehmen, das ist ja eher lächerlich im Vergleich dazu, ne?
Ich weiß ganz genau, was du meinst und diese Gedanken hatte ich auch sehr, sehr oft. Also man kommt ja dann natürlich auch komplexer, wenn man eben nur mit so extremen Jahrhunderttalenten eigentlich unterwegs ist. Aber ich habe damals schon gelernt und das ist auch heute was mir total hilft, auch eben was Social Media betrifft, man darf sich nicht vergleichen. Vergleichen ist einfach Gift. Und dass man als Künstler oder Künstlerin eigentlich, also das Wichtigste ist, eine Persönlichkeit zu haben und die auch zu zeigen und irgendwas zu finden, was einen außergewöhnlich macht. Und man muss nicht der beste Sänger der ganzen Welt sein oder die beste Sängerin, sondern man muss irgendwas Besonderes haben. Und auf das habe ich mich dann immer mehr konzentriert. Dann habe ich auch gesagt, ich bin nicht Whitney Houston, das weiß ich auch. Aber vielleicht habe ich was Besonderes und vielleicht habe ich was zu erzählen und vielleicht kann ich den Menschen doch was geben, was sie berührt.
Ja, okay. Du hast aber auch während der Zeit bei Bravo hast du trotzdem immer noch Musik weitergemacht, ne?
Genau. Und das war aber, das war natürlich toll und da habe ich auch schon für andere geschrieben und auch meine eigene Musik verfolgt. Aber ich bin ganz ehrlich, Bravo war teilweise ein 80-Stunden-Job, eben gerade durch das viele Reisen und immer am Wochenende unterwegs und so. Und ich weiß noch, dass ich mich da echt fast kaputt gemacht habe. Also ich habe halt 80 Stunden gearbeitet und dann war ich nachts noch im Studio und habe meine eigene Musik gemacht. Und das war dann eben so ein Punkt, wo ich irgendwann auch gemerkt habe, ich kann nicht mehr so. Die Musik ist mir aber zu wichtig, ist, dass ich sie jetzt aufgebe. Julia, du musst dich entscheiden.
Okay, dann hast du gekündigt.
Und es war auch so krass, ich hatte so einen wiederkehrenden Traum, also das war richtig abgefahren, ja, ja, von mir selbst an meinem Sterbebett als alte Frau. Und ich weiß noch, ich war halt kurz vorm Sterben und habe so in den Spiegel geguckt und habe dann irgendwie so diese junge Frau in dem Spiegel gesehen, ne, die ich damals war. Und hab mir als alte, also die alte Frau hat dann eine junge Frau die Frage gestellt, warum hast du nicht deine Träume gelebt? Warum warst du nicht mutig genug, das zu machen, was du wirklich, wirklich wolltest? Und das war ein richtiger Horrortraum, ne? Ich bin da oft schweißgebadet aufgewacht. Mhm. Und dann habe ich gekündigt und dieser Traum ist wirklich nie wieder gekommen.
Ach krass.
Okay. Ja, und er war davor wirklich ständig da. Also das war schon offenbar ganz, ganz wichtig, diesen Schritt zu gehen.
Was hast du denn nach der Kündigung gemacht? Also klar, ich will gerne Musik machen, schön und gut. Aber hattest du da wirklich schon einen Plan oder bist du da relativ planlos so losmarschiert, wusstest zumindest, das will ich nicht mehr?
Tatsächlich muss ich sagen, es hat mir sehr geholfen. Ich hatte einen Plan. Also ich habe einen Plattenvertrag damals angeboten bekommen bei einer großen Major-Plattenfirma und wusste, okay, wenn ich jetzt diesen Plattenvertrag unterschreibe, da gibt's was. Da gibt's auch erstmal einen Vorschuss, da gibt's Geld, da wird ein Album erscheinen, da habe ich was, woran ich konkret arbeiten kann. Weil sonst wäre es mir, glaube ich, schon schwer gefallen, so einen fantastischen Job einfach ins Nichts aufzugeben. Das habe ich mich auch lange nicht getraut. Ich war ja 8 Jahre bei der Bravo und hatte immer das Gefühl, ja, nur so ins Nichts bringt das nichts. Und dann war eben zum Glück dieser Plattenvertrag da, der hat es mir erleichtert. Ja.
Das war mit dem Duo Neonherz.
Du bist sehr gut vorbereitet, naja, tatsächlich.
Ja, also bei Warner dann genau. Auch. Da genau. Muss ich dann natürlich schon jetzt mal nachfragen, wie kommt denn sowas zustande? Weil viele Menschen, die hier zuhören, werden sich fragen, ach, das hätte ich aber auch gerne im Plattenvertrag und dann auch noch bei Major. Deshalb muss ich da jetzt doch nochmal nachhaken. Das kommt ja jetzt nicht so aus dem Nichts. Also
nee. Das kam gar nicht aus dem Nichts und das ist auch gar nicht leicht. Das war ist heutzutage nicht leicht und es war damals nicht leicht. Und es war ja auch ein Prozess von fast 10 Jahren oder 8 bis 10 Jahre, wo ich eben keinen Plattenvertrag hatte. Ne? Und ich habe aber eben immer fleißig gearbeitet und war eben nächtelang im Studio und habe dann eben wir waren damals ein Duo, meine damalige Partnerin kennengelernt und wir haben zusammen Songs geschrieben und dann wurden wir halt entdeckt, schicksalshaft oder zufällig, von einem Manager, der auch damals, also davor irgendwann Silbermond entdeckt hat. Ja. Und der hat gesagt, er hat total Lust auf so ein Frauensinger-Songwriter-Duo. Und der hat uns dann unter Vertrag genommen und der hat uns dann eben bei den Labels angeboten. Und dann ging es aber relativ schnell. Da hat Warner sehr, sehr schnell gesagt, oh, das finden wir spannend, das wollen wir machen.
Okay. Jetzt gibt's Neonherz nicht mehr. Mhm. Wie ist so dein Resümee dieses Abschnitts?
Das war ein sehr, sehr wichtiger Abschnitt. Ich habe da auch wahnsinnig viel gelernt über mich selbst, über das Musikmachen, über das Musikbusiness, auch nochmal von der anderen Seite. Ne?
Ja, genau.
Ich kannte das Musikbusiness als Reporterin natürlich in- und auswendig, aber als Artist ja noch nicht. Und also es war auf jeden Fall eine lehrreiche Zeit, auch wenn sie, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch anders gelaufen ist, als ich es mir erhofft hatte und gewünscht hatte. Also Neonherz ist nicht durch die Decke geschallert, was sich natürlich alle gewünscht hatten. Und ich habe so ein bisschen auch gemerkt, worauf man eben auch achten muss als Artist, eben auf der Künstlerseite dann. Und ich möchte es nicht missen. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein meiner Vita. Aber es war ja nicht so, wie ich es mir erträumt hatte. Das war auch eigentlich ein bisschen ernüchternd. Ja.
Aber ist es schon so, dass wenn man dann anfängt bei so einem großen Label, dass man schon erstmal, dass da schon erstmal ein paar Knöpfe gedrückt werden und dann wirst du schon erstmal so in so ein paar, keine Ahnung, Shows reingeschoben, auf Konzerte, wie auch immer, so dass das schon erstmal so der Turbo gezündet wird?
Ich überlege gerade. ist der Turbo wirklich gezündet worden? Naja, wir hatten so ein bisschen Pech auch, muss man sagen. Also der A&R, der uns damals unter Vertrag genommen hat, der ist wenige Wochen, nachdem er uns unter Vertrag genommen hat, gekündigt worden oder war halt nicht mehr da. Und dann wurden wir so ein bisschen von Abteilung zu Abteilung geschoben und es war halt irgendwie, ja, ich glaube, das hat uns vielleicht auch irgendwo das Genick gebrochen, dass ja der Mensch, der so krass an uns geglaubt hat, plötzlich nicht mehr da war. Und natürlich wurde da viel versucht und wurden da gute Knöpfe gedrückt und so weiter. Aber es war eben dieses Klassische, was man auch kennt, so von großen Plattenfirmen. Es wurde versucht, ein bisschen auch uns zu verbiegen, damit wir halt reinpassen. Und da weiß ich jetzt auch mittlerweile im Nachhinein, das ist eigentlich auch der Grund, warum es am Ende des Tages nicht funktioniert hat. Und daraus habe ich aber was ganz, ganz Wertvolles gelernt. Heute bin ich meine eigene Plattenfirma und mein eigener Boss als Künstlerin. Und ich werde mich nie wieder verbiegen lassen. Ich bin das authentischste Ich, das ich sein kann. Und ich mache nur noch das, wohinter ich zu 100% stehen kann und was ich für richtig halte und fühle. Und seit ich das mache, merke ich auch, dass es die Leute fühlen und die Leute annehmen und merken, das ist echt, das berührt mich.
Okay, ja. Jetzt hast du auch mal wieder gesagt, dass du eigentlich immer schon Songs geschrieben hast, auch während der Bravo-Zeit und dann auch nach Neonherz Songs geschrieben hast. Jetzt hast du ja auch quasi Songs oder andere Künstlerinnen und Künstler, die haben deine Songs verwendet. Jetzt muss man natürlich dann auch da wieder mal fragen, wie funktioniert das überhaupt? Also was waren da so deine ersten Schritte, auch mal Songs für andere Leute zu schreiben? Oder beziehungsweise das zu schreiben, das versteht ja jeder, wie das funktioniert so ein bisschen. aber wie kommen die dann, also wie geht's weiter? Wie kommen die da an?
Ja, da bin ich tatsächlich auch am Anfang so ein bisschen reingerutscht. Also ich wollte das immer machen, aber ich weiß gar nicht mehr, was da wirklich so die ersten kleinen Bausteine waren. Aber ich war halt super viel im Studio und habe halt viele Songs geschrieben und dann haben halt oft Produzenten zu mir auch gesagt, boah, der Song, der würde aber gut zu dem Künstler oder der Künstlerin passen. Und dann war das am Anfang sogar ein bisschen schwierig, weil man ja an den Babys total hängt. Da habe ich so gesagt, oh nein, den soll ich jetzt abgeben, den will ich ja eigentlich selber singen. Das war zum Beispiel mein erster Song, den ich für Max Mutzke geschrieben habe. Das war eine Single, Luxus Lärm und Max Mutzke und der war eigentlich für mein eigenes Album gedacht und für mich auch der beste Song, den ich für mich geschrieben hatte zu dem Zeitpunkt und dann habe ich halt überlegt, naja, das ist jetzt schon irgendwie groß hier mit Max Mutzke und Wahnsinnssänger auch und Luxuslärm ist auch cool und alle haben mich bekniet, so, wow, wir wollen den Song haben und dann habe ich mich natürlich auch super geehrt gefühlt und habe gesagt, okay, schweren Herzens, aber ich gebe ihn ab. Und dann war aber der Moment auch, wo der Song dann irgendwie im Radio lief und das Musikvideo online war und dann hört man das mit dieser tollen Stimme und dann denkt man so, ja toll, ja, das ist da ist man schon auch wahnsinnig stolz. Und so ging das los, aber ich muss sagen, heutzutage ist es jetzt eigentlich anders, also mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich kaum noch Songs einfach, die ich nur alleine schreibe, anbiete, sondern ich schreibe immer mit den KünstlerInnen im Studio. Ja. Also ich schnapp mir immer die, weil es ist ganz lustig eigentlich, es ist fast wie bei der Bravo, ich mache wieder ein Deep Talk Interview, bevor ich einen Song schreibe und tauche auch da wieder ganz, ganz, ganz tief ein mit psychologischen Fragen und dann schreibe ich aber eben keinen Artikel drüber, sondern einen Song. Und da ist dann halt das Gute, es ist halt immer sehr, sehr persönlich und wirklich auf den Artist zugeschnitten. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und dadurch hat man natürlich auch eine höhere Quote, ne? Ja. Dass die Person dann sagt, oh mein Gott, das ist mein Song, den fühle ich wie keinen anderen, weil der erzählt wirklich meine persönliche Geschichte. Den möchte ich jetzt auch als nächste Single veröffentlichen.
Okay, aber das bedeutet im Grunde genommen, musst du dein Netzwerk so ausbauen, dass du auch bei den Verlagen oder dann auch bei den Managements oder bei den Künstlerinnen quasi präsent bist, dass die dich anfragen oder... Wie funktioniert das?
Genau, das hat sich halt mit ganz, ganz viel Fleiß und ganz, ganz viel wirklich harter Arbeit die letzten Jahre dann irgendwie von selbst so gesteigert, dass es mittlerweile so ist, dass mich die Künstler selber anrufen oder anfragen oder über Instagram schreiben oder auch die, eben, wie du sagst, die Verlage oder die Labels, die dann sagen, boah, Julia, wir brauchen dich für den und den Künstler oder die Künstlerin. Und es ist wirklich mittlerweile so, also dass ich da gar nicht mehr in die Akquise gehen muss, sondern dass eigentlich viel zu viele Anfragen kommen und ich sogar sehr, sehr viel absagen muss, was mir total leid tut. Weil es so, so viel ist. Also ich hatte letztes Jahr einfach 300 Songwriting-Sessions und eineinhalb Tage frei letztes Jahr. Das war ein ganz absurdes Jahr. Also ich hatte wirklich, ich arbeite ja auch jedes Wochenende durch und ich hatte wirklich eineinhalb Tage frei. Und ich sage das jetzt gar nicht, um irgendwie zu prahlen, was ich für ein Workaholic bin. Das ist eigentlich was ganz Furchtbares. Das ist viel zu viel. Aber es sind halt zwei Punkte dran wichtig. Und zwar, ich glaube, wenn man im Musikbusiness was erreichen will, dann braucht man diese unfassbare Liebe und fast schon Besessenheit zu dem, was man tut. Und ich glaube, man muss einfach wirklich, wirklich hart arbeiten. Das ist das härteste Business der Welt, glaube ich. So sehr ich es liebe, aber es ist wirklich hart.
Ja, und da habe ich mal eine ganz interessante Diskussion gehört von jemandem, der auch viel Songs schreibt. würde ich gerne auch mal dir die Frage stellen. Der war so ein bisschen der Meinung, naja, so klar gibt es bestimmt auch mal so Phasen, wo man nicht so gute Songs schreibt, aber man kann das trainieren, indem man einfach jeden Tag Songs schreibt. Also so ein bisschen sagt er so, naja, das kann man schon, diese Kreativität, dieses Songwriting, im Grunde genommen ist das auch wie viele andere Dinge. Du kannst es trainieren und dann kannst du es einfach auch immer wieder abrufen. Siehst du das ähnlich?
Das ist zu 100% richtig. Mhm. Also die ersten Songs, die ich früher geschrieben habe, wenn ich mir die heute anhöre, denke ich mir so, oh mein Gott. Und dann habe ich halt, wenn du dann halt einfach 300 Sessions im Jahr machst und 300 Songs im Jahr schreibst und jeden Tag schreibst, dann bist du da natürlich in einer Übung und in einer Kreativität, die ja, die absolut trainierbar ist. Also klar kann man jetzt Talent ist irgendwie natürlich wichtig und man braucht ein Gespür dafür und irgendwie Emotionen und man muss natürlich ja dieses Gefühl haben, das ist klar, aber das ist trotzdem ein Handwerk und je öfter man das macht, desto besser wird man definitiv.
Okay.
Und je schneller auch. Ich merke auch, ich bin mittlerweile wahnsinnig schnell im Schreiben.
Okay, das heißt, aber du sprichst auch von diesen Sessions, das heißt, das machst du nicht alleine, sondern du triffst dich auch mit anderen Leuten, auch gar nicht immer in Deutschland, sondern ihr macht das dann weltweit, verabredet ihr euch oder du wirst eingeladen und dann geht's ab die Post.
Genau, also es ist halt immer ein Produzent auch im Studio, der macht dann sozusagen den Beat, also den instrumentalen Teil und dann habe ich eben meistens den Künstler oder die Künstlerin dabei oder eigentlich immer. Und manchmal ist dann sogar noch ein Writer dabei, oft aber sind wir auch zu dritt. Also am liebsten mag ich eigentlich kleine Gruppen, weil es intimer ist. Und ja, also das ist eigentlich gang und gäbe so beim Songwriting, dass man sich so trifft. Und wie du richtig sagst, ich reise jetzt auch da sehr viel. Also es ist wirklich gar nicht so unähnlich zu meinem Bravo-Job.
Ja.
Ich bin viel in L.A. zum Songschreiben und in Schweden. Und ich liebe das auch, das zu verbinden. Und gerade bei so Songwriting-Camps oder wenn man so eingeladen wird, manchmal ist es echt absurd. Man trifft sich morgens mit drei Leuten, die man in seinem Leben noch nie gesehen hat. Und am Ende des Tages hat man so ein neues Baby, ein gemeinsames geschaffen und liegt sich eben meistens in den Armen und ist Best Friends geworden, weil man sich eben durch diese Deep Talks und dieses Aufmachen, was man beim Songwriting halt machen muss, halt schon sehr, sehr, sehr schnell sehr nahe kommt.
Wie viel Prozent, also so ungefähr, wie viel Prozent dieser, also es klingt ja wie so eine, fast schon wie eine, so eine Maschinerie, ne? Aber wie viel Prozent dieser Songs werden dann wirklich auch veröffentlicht?
Das ist total gut, dass du mich das jetzt fragst, weil das habe ich mir vor kurzem ganz konkret ausgerechnet, weil ich wurde interviewt von jemandem von der SZ und der hat mich das auch gefragt und da war ich völlig überfordert mit der Frage und war so, keine Ahnung.
Ja.
Und dann habe ich mir das ausgerechnet und habe jetzt tatsächlich eine Zahl, die ungefähr hinkommt. Es sind mittlerweile wirklich 80%, was echt gut ist, weil es waren vor ein paar Jahren, waren es glaube ich 10% der Songs, die ich veröffentlicht habe, die ich geschrieben habe, sind veröffentlicht worden.
Okay.
Und mittlerweile ist es eigentlich eine wirklich gute Quote von, ich schätze, 80% so.
Das ist sehr effektiv, würde ich behaupten. Und die 20% können ja immer noch veröffentlicht werden. So ist es ja nicht, ne? Die sind ja nicht
total
schlecht.
Und da mache ich dann auch, wenn der Song dann vielleicht doch nicht von diesem Künstler oder der Künstlerin genommen wird, dann biete ich den schon auch anderen an. Ich gebe dann auch so Babys nicht auf. Also wenn ich den Song wirklich gut finde, dann schicke ich den danach schon noch rum und sage so, der könnte auch zu dir passen.
Okay.
Und deswegen, da gebe ich dir recht, manchmal dauert es viele, viele Jahre, bis der Song dann zu Hause findet auch.
Das heißt, du gehst dann nochmal sehr aktiv ran oder arbeitest du auch mit dem Verlag zusammen, dass ihr dann sagt,
ich bin gerade dabei, bei einem Verlag jetzt zu unterschreiben, aber ich war tatsächlich jetzt 10 Jahre verlagsfrei und habe das alles selber gemacht. Auch die Sessions selber organisiert und connected und gepitcht, wie man es nennt, also Songs rumgeschickt. Das habe ich jetzt lange selber gemacht und das hat super funktioniert. Aber ich merke, dass es jetzt gerade einfach auch so viel wird. Ich brauche da irgendwie auch Hilfe und ich bin halt voll Teamworkerin. Und deswegen habe ich mir jetzt einen Verlag dazu geholt.
Okay, aber das bedeutet nochmal so, wie du in der Vergangenheit dann auch gearbeitet hast, wenn das jetzt ein Song war, der quasi erstmal nicht verwendet wurde und du hast dir gedacht, keine Ahnung, das ist ja der perfekte Song für Vanessa Mai, so, dann schickst du den an den Verlag, an das Label, an das Management oder wie auch immer von Vanessa Mai.
Genau, und da habe ich eine lustige Anekdote übrigens auch.
Ja.
Und zwar, ich war eben in L.A. zum Songschreiben und da haben wir einen Song für Justin Bieber geschrieben. Und das war irgendwie ganz cool, weil da war noch eine andere Writerin dabei, die hat schon Hits für Mariah Carey gehabt und so. Die war halt, also in L.A. sind ja alle unfassbar erfolgreich, ne? Da sind ja nur Grammy-Preisträger in diesen Sessions. Man ist da ja am Anfang total so, wow, wo bin ich hier gelandet? Ja. Unfassbar toll. Und die hat gesagt, der Manager von Justin Bieber, Scooter Braun, hätte sie gefragt, ob sie denn nicht mal Lust hätte, einen Song für Justin zu schreiben. Und dann haben wir gesagt, ja, Bombenidee, machen wir. Er war dann nicht dabei. Das ist bei Justin Bieber, glaube ich, nicht ganz so leicht, den ins Studio zu kriegen. Aber dann haben wir eben einen Song geschrieben, der ihm total auf den Leib geschrieben war. Und sie hat ihm dann Scooter Braun geschickt. Und da kam dann erstmal keine Antwort. Und dann irgendwann kam auch eine Antwort, oh, wir finden den Song ganz, ganz toll und der würde so gut aufs Album passen. Aber ihr seid genau eine Woche zu spät. er kommt nicht mehr, er passt nicht mehr drauf. Na gut, jetzt kannst du dir vorstellen, da bin ich natürlich erstmal in ein Loch des Todes gefallen. Weil wenn man sich natürlich vorstellt, ich hätte jetzt einen Song für Justin Bieber auf dem Album gehabt, ist natürlich unfassbar toll. Und dann ist aber mit dem Song genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Da war es gar nicht ich, sondern da waren es die Kollegen in L.A., die haben das an Verlage weitergeschickt und rumgeschickt. Und der Song ist doch zu gut, den kann man nicht vergessen. Und dann wurde er Nummer 1 in Japan mit einer koreanischen K-Pop-Boyband. Und dann habe ich meinen Frieden damit gemacht, dann war es auch okay.
Aber der war auf dem Album bei der Band drauf, ne?
Genau.
Mhm. Ja, und die waren dann, und das war dann in den Charts, in den Tagescharts auf Platz 1, ne?
Du bist ja unfassbar gut informiert, du hast echt richtig gut recherchiert.
Ja, aber das ist sehr beeindruckend, weil es auch eine sehr erfolgreiche Band da ist. Und du hast den Song mit 5 anderen geschrieben, ne? Also ihr wart zu 6.
Du bist und wirklich gut vorbereitet, du beeindruckst mich, muss ich jetzt kurz an der Stelle sagen.
Nee, ich stelle mir das sehr schwierig vor, ehrlich gesagt, wie man zu 6. einen Song schreiben kann.
Da muss ich auch sagen, das mache ich ganz selten. Das war wirklich auch herausfordernd, aber da war es so schön. Wir waren in so einem Haus irgendwie am Meer und das war eher so ein bisschen
in
so
LA.
Ganz lustig. So, ach, ja, wir holen noch ein paar Freunde dazu. Ach komm, mein Kumpel hat auch Bock und lass den doch abhängen. Und das ist dann eher so passiert. Ich muss aus heutiger Sicht sagen, ich würde jetzt keine Songwriting-Session mit 6 Leuten irgendwie organisieren. Das mache ich auch nicht. Okay. Das war natürlich viel, aber wenn man sich gut versteht, dann kann man auch da immer einen Konsens finden. Also das war eine ganz angenehme Session, muss ich sagen.
Pass auf.
Aber noch eine lustige Sache übrigens, weil du das auch sagst, ne, das ist eine sehr erfolgreiche Band und die ging auch auf Platz 1 in Japan, alles cool. Aber da ist dann wieder was passiert, damit ist man dann auch konfrontiert als Songwriter. Ja. 1-2 Wochen, nachdem wir diesen Song an diese Band abgegeben haben, hat BTS angerufen, eine noch viel größere Band. Die wollten den auch. Und dann haben wir natürlich gesagt,
den gleichen Song.
Die wollten den Song, den haben wir natürlich abgegeben.
Und dann die wussten das gar nicht, dass der schon veröffentlicht war, oder?
Nee, weil der wurde halt wild rumgeschickt und dann haben die halt nicht geantwortet und haben die halt zu spät und dann war er halt schon weg. Und dann ärgert man sich ja auch, wenn man dann sagt, oh mein Gott, das wäre jetzt wahrscheinlich noch erfolgreicher gewesen.
Ja, verstehe.
Ja, aber ich glaube, ich habe da jetzt auch gelernt, man darf sich da auch gar nicht so reinsteigern immer in was wäre wenn, sondern freu dich, dass es Nummer 1 ist, freu dich, dass das geklappt hat und sieh das Positive.
Ja. Sofern Wikipedia recht hat und das Internet hat ja quasi immer recht, wurde gesagt, dass dieses Album innerhalb von 24 Stunden sich ungefähr 35.000 Mal verkauft hat. Ich glaube Japan damals, ich glaube 2015 noch wahrscheinlich viel CD. Jetzt stellt sich natürlich die riesengroße Frage in so einem Musikbranchen-Podcast, wie viel Geld kann man denn dann verdienen, wenn man zu 6 einen Song schreibt, der so erfolgreich ist? Um ehrlich zu sein, gehe ich nicht davon aus, dass man sich da jetzt ein neues Auto von kaufen kann. Oder?
Das ist eine lustige Frage und ich werde sie dir jetzt wirklich ehrlich beantworten, okay? Wobei man ja nie über Geld sprechen soll. Aber
ja,
das möchte ich
schon.
Ehrlich beantworten.
Wir machen das schon. Wir versuchen es.
Aber es war tatsächlich so, ich konnte es auch nicht einschätzen. Und mir haben damals alle gesagt, okay, muss man jetzt gucken, kommt ja auch immer drauf an, wie oft es dann im Radio läuft, ne, und so weiter. Und die einen meinten, ja, da kannst du den Haus von kaufen. Die anderen meinten, na, schauen wir mal. Und die wirklich ernüchternde Zahl war 70 Euro.
Und das scheint mir jetzt doch ein bisschen
weniger, als du dachtest.
Ja, okay.
Und ich glaube auch, ohne Witz, dass ich da irgendwie beschissen wurde, dass da irgendwas nicht geklappt hat. Da war ich halt noch so ganz am Anfang so mit dem Songwriting-Game. Und ich habe dann auch ein paar Mal bei der GEMA angerufen, habe gesagt, Leute, das kann ja nicht sein. Und dann meinten die immer, ja, aber das dauert so lange aus Japan und mehr haben wir noch nicht bekommen. Und irgendwie ist halt alles total undurchsichtig und ist so weit weg und keiner weiß. Und, ne? Es ist bei diesen wirklich... 70 Euro geblieben.
Okay. Da kann ich jetzt sagen, alle Menschen, die sich jetzt, die sagen, das kann ja gar nicht sein, ich kenne mich da aus, die hier zuhören, bitte Kontakt zu Julia und oder uns aufnehmen, wir stellen den Kontakt dann her. Das kann ja nicht sein. So.
Ja, also da ist auf jeden Fall was schiefgelaufen. So.
Ja, okay.
Ich habe es dann nur irgendwann aufgegeben, weil ich dachte so, ich schreibe in der Zeit, wo ich jetzt hier 100-mal reklamiere, einfach neue Songs.
Okay.
Und wenn man jetzt in anderen Ländern und so, na, da kommt schon auch mehr rum. Das war jetzt wirklich, Japan war jetzt wirklich eine Katastrophe. So.
Okay.
Vor allen Dingen, es ist ja spannend, ihr seid ja wirklich so ein, sag ich jetzt mal, hast du ja gerade auch gesagt, wirklich ein Experten, Musikbranchen-Podcast, da kann man sowas auch erzählen. Was halt da noch dazu kommt, ist, dass dann zu den 6 Leuten, die den Song geschrieben haben, auch noch ein japanischer Lyricist dazu kam, der das natürlich auf Japanisch übersetzt hat, weil von uns natürlich keiner ein Wort Japanisch gesprochen hat und die haben den ja auf Englisch geschrieben.
Ja.
Und dem muss man dann auch nochmal 50% für die Lyrics abgeben.
Okay.
Also das ist auch, und das
für
ist aber wohl Standard.
Ja, krass. Okay.
Genau.
Abgefahren. Ja. Okay. Für wen hast du noch Songs geschrieben? Haben wir mittlerweile was vergessen? Die Namen, die da genannt wurden, waren schon so die erfolgreichsten, sag ich mal.
Ja, also ich könnte dir jetzt noch ganz, ganz viele aufzählen, okay. Natürlich. Cassandra Steen oder ich hatte in Österreich jetzt gerade jetzt aktuell einen Hit in Österreich, der jetzt gerade schon im Radio läuft, das freut mich total rauf und runter. Mit Thorsten Einarsson, den kennt man aber in Deutschland nicht so sehr, also noch. Oder mit Tina Naderer, auch in Österreich, das war sehr, sehr cool. Und ja, in Deutschland auch zum Beispiel Gregor Hägele und ich kann dir gar nicht alle aufzählen. Ich habe jetzt gerade versucht, irgendwie so ein paar, aber ich glaube, ich würde jetzt 10 Minuten sprechen und eine Liste aufzählen.
Alles gut.
Aber auf meinem Spotify gibt es eine Playliste in meinem Profil. Songs aus meiner Feder heißt das. Also wen es interessiert, da kann man sich wirklich alle anhören. Also da sind ausnahmslos alle drin und das ist eine sehr wilde, bunte Mischung.
Okay, ja, das ist doch cool. Genau, das ist doch nochmal ein guter Einstieg oder guter Nachtrag zu diesem Interview, wenn man es gehört hat. Okay, genau, du hast jetzt schon viel erlebt. Du hast viele Seiten der Musikbranche auch miterlebt. Und das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, dadurch, dass du ja jetzt selber auch Künstlerin bist. Wie glaubst du, was sind so die entscheidenden Veränderungen, beziehungsweise welche Auswirkungen haben diese Veränderungen jetzt gerade so auf junge Künstlerinnen?
Welche Veränderungen meinst du genau?
So grundlegend, also wo du sagst, das hat sich ganz dramatisch verändert. Klar, es gibt jetzt Streaming, aber vielleicht können wir das zum Beispiel runterbrechen auf so dieses Promotion-Ding so.
Naja, mittlerweile ist es total wichtig, als Künstler auf TikTok aktiv zu sein. Also wirklich ohne Witz, ich mache teilweise jetzt gerade zum Single-Release 6 TikToks am Tag und das ist natürlich sehr, sehr zeitintensiv. Und man denkt sich natürlich oft als Künstler so, ich würde in der Zeit natürlich lieber Lieder schreiben und auf der Bühne stehen. Es ist aber ein wahnsinnig wichtiges Tool. Und das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, es frisst natürlich viel Zeit und man muss da super viel machen. Der riesengroße Vorteil ist aber, das darf man immer nicht vergessen, man ist nicht mehr so abhängig von Plattenfirmen. Man kann selber diesen Hit machen, indem man ganz, ganz viel Content produziert und seine Videos postet. Und gerade bei TikTok, das schätze ich an dem Portal unglaublich, hat jedes Video ja die Chance, viral zu gehen, wenn es irgendwie einen Nerv trifft. Und das kommt auch gar nicht drauf an, wie viele Follower man schon hat, sondern jedes einzelne Video. Du kannst mit einem Follower ein Millionenvideo haben, wenn du es richtig machst. Mhm. Also das ist halt ein Riesenvorteil. Und die andere Sache ist halt, und das finde ich eben auch eine schöne Entwicklung, eben weil ich auch gerade schon bei einem großen Label war und auch diese Erfahrungen gemacht habe. Und da ist auch sicher nicht alles schlecht. Ne? Ich will jetzt gar nicht Major Labels verteufeln und schon gar nicht Warner Music. Es waren viele Dinge auch ganz, ganz toll. Aber für mich ist jetzt halt der Weg, denn für den habe ich mich entschieden, das Ganze auf dem Indie-Weg zu machen. Also habe eben mein eigenes Label gegründet und arbeite mit einem Vertrieb. Und eben durch diese ganzen Promotion-Möglichkeiten wie TikTok und so weiter und dass man sich selber sehr breit aufstellen kann, funktioniert das toll.
Ja.
Und ich glaube eigentlich sehr an diesen Weg mittlerweile, wenn man sich da geschickt hinstellt, dann glaube ich, kann man genauso erfolgreich sein, als wenn man bei einem Major-Label gesigned ist.
Das bedeutet aber für dich, du kommst ja quasi so ein bisschen aus der Printwelt, kann man sagen, aus der alten Printwelt. Mm. Das ist für dich nicht mehr relevant.
Naja, also jetzt eben, weil es war gerade so ein Artikel über mich in der SZ und da war es mir tatsächlich total wichtig, den nicht nur online zu lesen, sondern bin ich an den Kiosk gefahren und habe mir die Zeitung gekauft. Da bin ich noch echt oldschool und ich war total stolz, die anzufassen und das Ganze auf Papier zu sehen, weil ich es viel, viel schöner finde. Ja. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, Print ist nicht mehr relevant, weil das wäre jetzt eine unfassbar traurige Aussage, aber wie viele Leute siehst du noch im Flieger tatsächlich mit so einer großen, na gut, im Flieger sogar, weil da hat man kein Internet. Und da gibt's dann die Zeitung gratis am Flughafen. Da sieht man manchmal auch noch Leute mit so einer Zeitung. Aber die meisten Leute haben halt ein Handy in der Hand.
Ja, genau.
Das muss man ehrlich sagen. Und ganz schlimm natürlich in dieser Bravo-Zielgruppe. Also siehst du Teenager noch mit einer Zeitschrift in der Hand? Ich sehe Teenager nur mit dem Handy in der Hand. Und die können natürlich heutzutage instantly gucken, was macht denn Justin Bieber gerade? Die sehen das dann in seiner Story auf Instagram und müssen sich nicht eine Woche später die Bravo kaufen, um dann zeitverzögert zu lesen, was gerade hier abgeht. Klar, ich will wie gesagt, Print gar nicht verteufeln, weil ich finde es ganz, ganz toll und ich möchte nicht, dass es ausstirbt. Aber es ist natürlich sehr, sehr viel Internet und eine Entwicklung, die mir zurzeit sogar wirklich Angst macht, da möchte ich auch noch mit dir drüber sprechen und auch deine Meinung gerne dazu hören tatsächlich. Was sagst du denn so ChatGPT und so weiter und AI? Ja. Ist das was, das die Musikbranche killen wird und uns Songwriter killen wird?
Nein,
mir macht es momentan ziemlich große Sorgen.
Das glaube ich jetzt nicht. Also das ist natürlich jetzt eine Aussage von mir, die bestimmt oder die unter Umständen schlecht altert. Aber ich vertrete eigentlich so die Ansicht, dass, dass es einfach ein zusätzliches Hilfsmittel sein kann. Ne? Ich meine, einfach ein Handwerkszeug, dass Dinge, für die man einfach viel Zeit braucht, dass die dann vielleicht einfach schneller gehen. So. Jetzt ist es eh noch alles so in der Mache. Das ist ganz witzig, dass du das ansprichst, weil ich im Grunde genommen Spaß habe, versucht habe, ein paar Interviewfragen oder auch zu deiner Biografie mal schnell was rauszukriegen über dich. Mhm. Das war sehr interessant, weil ich habe 3 Geburtsdaten von dir bekommen. Also zum Beispiel.
Wirklich?
Als Beispiel. Ja, ja. Also es gibt quasi 3 unterschiedliche Angaben und zum Teil waren diese Biografieangaben falsch. Ne? Also ist ja offensichtlich, wenn man 3-mal einen
Unterschied. Siehst du mal, das weiß ich gar nicht. Also mir ist noch nie ein falsches Geburtsdatum aufgefallen von mir. Siehst du mal, hast du mich
Das liegt ja nicht, das liegt ja nicht daran, dass das irgendwo falsch steht, sondern es liegt einfach daran, dass das System einfach noch nicht vernünftig arbeitet oder sich was ausdenkt oder so. Mhm. Das sind ja so die Dinge, die jetzt aktuell noch so durch den Raum fliegen. Wie gesagt, ich habe da jetzt nicht unbedingt die große Sorge. Es kommt vielleicht auch einfach ein bisschen drauf an, in welchem Musikbereich man das sieht. Ich meine, diesen Begriff, dass etwas so generisch klingt oder generisch erzeugt wird, das gibt es ja auch schon lange. So, und dann ist einfach die Frage, ob das jetzt quasi schlimm ist, dass das ein Computer macht oder ob das einfach ein Mensch sozusagen kopiert. Da bin ich tatsächlich relativ gelassen, muss ich gestehen.
Na, ich sag dir mal meine Meinung dazu. Also ich wurde zum ersten Mal so wirklich damit konfrontiert letzten Herbst bei so einem Songwriting-Camp. Da hat ein Songwriter davon erzählt und ich habe irgendwie da noch nie drüber nachgedacht. Ja. Und der war total in Panik und hat gesagt, ja, wir werden bald alle keinen Job mehr haben. Und dann habe ich zuerst gedacht, ach, du bist doch ein Verschwörungstheoretiker und du steigerst dich doch rein und so ein Blödsinn und niemals. Und habe eben auch gesagt, Menscheln ist total wichtig und das glaube ich auch immer noch. Also die Emotionen müssen halt echt sein in dem Song. Ne? Und dachte so, ach, das kann ja eine Maschine nie ersetzen. Ein paar Monate später ist es plötzlich da und ist einfach Realität. Und natürlich ist es jetzt noch nicht so gut, aber ich fürchte, es wird sehr, sehr schnell lernen und wird ja jetzt von unfassbar vielen Millionen Menschen auf der Welt täglich gefüttert. Und es könnte natürlich sein, dass es dann irgendwann heißt, naja, also wenn man die Julia anruft und mit ihr einen Song schreibt, dann muss man ihr Copyright abgeben und dann hat man halt einen Menschen dabei und man muss sich einen Tag ins Studio setzen. Ich kann doch das auch zu Hause bei ChatGPT eingeben und dann sagen, schreib mir einen Song, der soll das und das sein und so emotional und sein wie bla bla bla. Und vielleicht ist es dann irgendwann so gut, dass diese Maschine einfach in Windeseile was ausspuckt, was irgendwann hoffentlich nicht besser, aber annähernd so gut ist. Und dann muss ich halt den Song mit niemandem teilen. Dann kann halt irgendjemand sagen, ich habe den Song allein geschrieben, ohne dass er ihn überhaupt geschrieben hat, by the way. Aber ja, das könnte vielleicht schon für manche Artists auch interessant sein.
Das ist die Frage, ne? Das ist natürlich dann die riesengroße Frage. Da kommen wir heute nicht mehr zum Ergebnis, wie das Copyright aussieht. Die Person hat es ja nicht selber geschrieben, sondern es basiert natürlich auf anderen Dingen.
Muss man das dann angeben? Steht dann bei Spotify, es hat die AI geschrieben. Steht das dann da?
Bestimmt. Keine Ahnung, ne? Also das ist wieder eine
Aber
Frage,
wer gibt
die müsste
denn
man dann
du wieder?
Anwälten aufstellen. Ja, genau.
Ich hatte schon mal jetzt eine Situation mit einem Songwriter, also mit einem Künstler, der hat mir beim Songwriting gesagt so, ach komm, jetzt lass doch mal ChatGPT fragen, vielleicht haben die eine geile Idee. Und ich will es ja boykottieren, ich bin ja eigentlich total dagegen und war total sauer und war so, nein, du hast hier mich, wir fragen das jetzt hier nicht. Und dann hat er gesagt, na pass auf, denk dir du was aus, geh kurz vor die Tür, mach du ein paar Zeilen dazu und ich frag die Maschine. Und dann haben wir uns gleich wieder getroffen und jetzt war es noch so, da war ich dann auch total erleichtert, dass er mir gesagt hat, ja, deine Idee ist schon geiler, nehmen wir bitte die. Aber es ist halt jetzt wirklich noch am Anfang, mal schauen, wie lange noch.
Große Wundertüte, definitiv. Muss man nochmal, muss man im Auge behalten. Wobei ja auch
aber man kann es eh nicht ändern. Ne? Diese, man kann es eh nicht immer aufhalten.
Ja. Also diese Thematik, dass quasi schon Computer, zum Beispiel so Mood-Musik erzeugen, ist ja auch, glaube ich, jetzt nicht komplett neu. Ne? Also auch das gibt es ja schon,
klar,
schon länger. Ne? Das ist, wie gesagt, ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen auf den Anwendungsbereich sozusagen oder auf die Leute, die das hören wollen, was die hören wollen. Ich glaube, es gibt Leute, denen ist das dann auch nicht wichtig, was das ist, was da im Hintergrund dudelt.
Aber man kriegt es ja vielleicht gar nicht mit. Man kriegt es ja vielleicht, schau mal, das Ding ist ja, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, es gibt ein neues Oasis-Album, das hat die AI gemacht, Oasis heißt das. Und das ist nicht schlecht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein riesengroßer Oasis-Fan und ich habe es mir reingezogen und ich war erschüttert, wie gut ich es dann doch fand.
Weil aber es ist nur die Stimme, oder? Die über AI kam.
Ja, aber auch der ganze Style. Nee, ich glaube, es ist ja der ganze Song und alles, oder? Also es ist ja wirklich ein, das ist...
Okay,
alles
wir sind
das, also es ist ja ein ganzes Album. Also ein ganzes Album in dem Fall. Oder es gab doch jetzt diesen großen Song irgendwie, der so viral gegangen ist mit Drake und The Weeknd, der einfach auch fake ist. So, das ist ja das Nächste. Und dann hört man das im Internet und klar, jetzt fliegt das noch auf und klar hat es dann jeder mitbekommen, aber auch diese Deepfake-Sache so, ne? Weißt du, fallen wir dann auch irgendwann drauf rein und checken gar nicht, dass es halt einfach nicht echt ist.
Ja. Aber auch da natürlich noch drastischer die Frage nach dem Copyright. wenn du eine Stimme kopierst.
Klar, also irgendwas muss man sich da überlegen, weil das ist ja ein Wahnsinn. Das geht ja eigentlich nicht so. Natürlich. Aber ich glaube, noch gibt es da gar, also ich glaube, wenn man jetzt einen Anwalt fragen würde, würden die auch mit den Achseln zucken.
Müsste man einen Anwalt fragen.
Müsste man einen Anwalt fragen, genau.
Genau. Ey, super cool. Also nochmal einen coolen Ausflug haben wir gemacht, weil ich meine, das ist ein Thema, da kann man ewig nochmal drüber sprechen. So. Abschließend, du hast so viel gesehen, du hast so viel erlebt, du hast eine starke Meinung. Was war der beste Rat, den du jemals erhalten hast und wie hat er dich beeinflusst im Hinblick auf das Musikmachen oder auf das Musikbusiness?
Ich überlege gerade, mir kommen gerade ganz viele in den Kopf, aber was war wirklich der beste?
Du kannst auch so ein 2 oder 3.
Also einer davon, der erste, der mir in den Sinn gekommen ist, und der klingt jetzt total platt, aber es ist die Wahrheit. Der erste Rat war immer wieder aufstehen. Und das ist so krass, weil, schau mal, gerade als Songwriter und gerade am Anfang, ne, da habe ich, am Anfang war es eben so, ich habe immer hunderte Songs rausgeschickt und dann wurde einer davon genommen und du kriegst 99 Absagen. Und da, am Anfang bin ich mit jeder Absage gestorben und habe mir gedacht, ich bin nicht gut genug, ich werde es niemals schaffen, meine Musik will niemand hören und ich kann das nicht. Und Selbstzweifel Deluxe so. Und irgendwann merkst du so, nee, du kriegst jetzt eine Absage, aber du bietest es weiter an und morgen kriegst du vielleicht eine Zusage. Und dann wird es vielleicht sogar noch ein Nummer 1 Hit in Japan. So. Und genau das ist es halt. Und ich habe wirklich mittlerweile gelernt, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich eiskalt geworden bin und mir nichts mehr zu Herzen nehme, weil das wäre absolut gelogen. Ich bin immer noch wahnsinnig sensibel und das geht mir alles sehr, sehr nah. Aber ich habe wirklich gelernt zu sagen, okay, Krone richten, aufstehen, weitergehen und morgen ist ein neuer Tag und es ist wirklich so, morgen kann alles komplett anders aussehen als heute und das hat mir total geholfen irgendwie, seit ich mir da so minimal eine dickere Haut zugelegt habe, läuft's auch.
Ja, guter Rat, finde ich gut. Kann man
eigentlich schon, er klingt zu platt, aber er ist so wertvoll, finde ich.
Kann man eigentlich auf alle Bereiche eigentlich auch anwenden, alle Lebenslagen und Businessbereiche, okay.
Immer weitermachen.
Gutes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für die vielen Einblicke. Ich weiß endlich, wo Wiener Neustadt liegt und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute.
Vielen Dank. Mach's wirklich gut. Und an dich auch nochmal ein großes Dankeschön für die tollen Fragen. Es war ein wunderschönes Gespräch mit dir. Sehr spannend auch für mich. Vielen, vielen Dank.
Ciao, ciao.
Ciao, mach's gut.
Vielen Dank fürs Durchhören und dranbleiben. Wer mehr von Julia hören möchte, kann dies natürlich auf allen gängigen Plattformen tun, zum Beispiel die neue Single Bengalos. In den nächsten Wochen spreche ich unter anderem mit Max Mönster, dem Director A&R und Creative bei Universal Music Deutschland. Ich spreche mit Martin Hommel, der sich mit Wo ist hier der Krach mal angeschaut hat, was der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk von anderen Ländern lernen kann. Oder mit Vivian Mirzkala, die als Labelmanagerin Deutschland und Österreich für die Secret League Group aus den USA tätig ist. Ihr seht, da kommt noch einiges und wenn euch das gefällt, dann tut das gerne mal kund und wenn nicht, natürlich auch. Zum Ende hin, wie immer ein Dankeschön an unseren Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung und ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Bis nächste Woche. Ciao.